O zu dem G, mit meinen mandelbraunen Augen sehe ich aus wie ein Engel. Lasst euch nicht davon täuschen, ich habe einen riesen
Prängel. Oh, jetzt, hör auf einmal, lass gut sein. Leg das Mic zur Seite.
Mann, Alter, warum unterbrichst du denn jetzt meinen Freestyle?
Ja, weil wir jetzt einen Podcast aufnehmen müssen.
Ja, gut, ich komme. Die Line war eigentlich ganz gut. Leute, ich heiße nicht nur Oos, sondern euch auch herzlich willkommen zur dritten Ausgabe der Silberfüchse. An meiner Seite ist natürlich wieder der oft kopierte, nie erreichte Eisenstadts Finest, der gute Sebastian. Wie geht's dir, mein Lieber?
Ja, gut.
Hast du dich von unserem Hamburg-Wochenende schon erholt?
Ja, ging sehr gut. Ich hatte ja noch den ganzen Sonntag in Hamburg Zeit, um das ganze Wochenende ein bisschen verdauen und rekapitulieren zu können. Ja, aber lass uns mal die geneigte Hörerschaft mal kurz abholen. Wir waren für ein Konzert der Königsklasse in der Hansestadt. Dabei sind Hip-Hop-Helden der ersten Stunde aufgetreten, namentlich Main Concept, Stieber Twins gemeinsam mit Corda E und Torch gemeinsam mit Tony Eldern als Headliner. Und nicht Curse, komischerweise.
Ja, auf den haben, glaube ich, ein paar Leute gewartet, unter anderem Ferdi auch.
Ja.
Aber der ist nicht aufgetaucht, der gute Curse. Ne?
Komisch.
Du hattest extra dein Curse.
Ich hatte extra meine Curse-Pulli an.
Wusste das? Hat ihn auch nicht aus der Reserve gelockt.
Nee, aber ich wusste ja, dass Curse nicht kommt, im Gegensatz zu Ferdi.
Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe aus irgendeinem Grund auch gedacht, dass der da irgendwie auftaucht. Also.
Ja, das war wahrscheinlich durch das Feature, das Curse jetzt auf seiner neuen EP hatte, gemeinsam mit den Stiebers und Corda E, unter anderem und auch Afro, der da dabei ist. Wahrscheinlich hat da irgendwie das zur Verwirrung geführt, weil ich glaube, dass sein neues Album und die EP, also der Track La Familia, irgendwie so gleichzeitig mit dem Beginn des Kartenverkaufs irgendwie da Hand in Hand ging. Und daher, glaube ich, stammt da diese Idee, dass wir da Curse auch sehen.
Ja. Ach so, okay.
Ja, genau. Aber ja, rund ums Konzert haben wir auch noch viele Leute getroffen und auch die einschlägigen Läden unsicher gemacht und gut gegessen und es uns auch generell gut gehen lassen, oder?
Ja, also wir sind ja Freitagmorgen sind wir beide ja da schon angekommen, die anderen sind Samstag nachgekommen.
Genau.
Genau, und dann haben wir uns ja schon am Freitag zu so einem kleinen Mittagessen mit Karim, Tabea und Holger getroffen. Mhm. Genau, da auch nochmal Shoutout, ganz liebe Grüße, danke fürs, für die versteckten Spots-Zeigerei. Es war uns wirklich ein Vergnügen, mit euch da Hamburg ein bisschen unsicher machen zu können.
Ja, absolut.
Ferdi, Chris, Caro und Dennis, die sind ja dann am Samstag dazugestoßen und da ging es dann auch abends aufs Konzert.
Genau.
Aber ansonsten hatten wir ja auch so ein kleines Hotel-Desaster, will ich es mal nennen.
Ja, Desaster. Also ich.
Naja, Desaster nicht, aber es war schon irgendwie. Wir haben mit was anderem gerechnet
ja.
Und sind dann positiv überrascht worden im Sinne von, dass unsere Dusche nicht im Raum war. Das habe ich vorher auch noch gar nicht gehört. Wusste ich nicht, dass es sowas gibt. Duschzellen mitten im Zimmer, aber das gab es dann wohl scheinbar früher mal. War jetzt bei uns im Zimmer nicht. Dafür hatten wir einfach keinen Platz.
Richtig.
Wie groß war unser Zimmer? Geschätzt vielleicht, also ich habe geschätzt 10 Quadratzentimeter. Zentimeter ist gut. 10 Quadratmeter, da meintest du aber dann so, boah, nee, also ich glaube eher so 6 oder so. Also ich bin auch schlecht in Mathe, hatte ich ja schon mal erzählt. Also von daher.
Ja, Mathe ist jetzt auch nicht mein Steckenpferd, aber sagen wir irgendwo zwischen 6 und 10 Quadratmeter war das Zimmer groß. Aber was ja auch in keinster Weise jetzt irgendwie schlecht war, denn wir waren ja wirklich nur zum Schlafen dort. Am Freitag haben wir eingecheckt, als wir dann im richtigen Hotel waren.
Also, genau, das war, wie gesagt, ein bisschen verwirrend. Es war ja das, warte mal, Westen, nee, wie hieß es nochmal?
Ibis, wir waren im Ibis.
Genau, das Budget. Ibis. Und genau, und wir sind ins normale Ibis reingetigert und waren aber eigentlich im Ibis Budget, was nebenan war. Und man hat uns dann auch gesagt, so, nee, nee, das, hier seid ihr nicht, ihr könnt gerne zum Frühstücken rüberkommen, das könnt ihr wohl machen, aber ihr seid hier nebenan untergebracht. Und dann, als wir nebenan waren, wussten wir auch warum, ne?
Wichtig.
Wir zum Frühstücken nämlich rübergehen mussten, weil da war nämlich komplett Baustelle, aber alles in allem, alles cool. War
Ja.
ja, wir waren ja wirklich nur zum Schlafen da, von
Genau,
daher
wir sind
war es ja
Freitag,
alles,
wir
alles
haben
in Ordnung.
Freitag eingecheckt, haben die Koffer dort gelassen und sind dann eigentlich gleich losgezogen und haben dann eben, wie gesagt, Kadim, Tabea und Holger mittags getroffen, sind danach dann, Kadim ist dann, durfte oder musste dann wieder arbeiten gehen, wir sind mit Tabea und Holger noch weitergezogen, waren dann im Matter oder Matter Urban Store, auch große Shoutout an den Store, wunderbarer Store, ich kenne ihn, habe ihn schon, folge ihm schon länger auf Instagram, sehr coole Sachen dort, wir haben dann auch ein bisschen Geld dort gelassen. Und sehr, sehr toller Store, Mischung aus Sneaker-Store, aber auch lokale kleinere Design-Elemente dabei, Weinladen. Wir haben dann auch eine kleine Kostprobe bekommen, was sehr toll war.
Stimmt, jo,
Ja.
ihr habt ja ein Weinchen gekriegt.
Ja, das
Ich
stimmt.
hab den irgendwie dummerweise, ich weiß auch gar nicht warum, abgelehnt, keine Ahnung. Vielleicht war
Ich.
es auch einfach ein bisschen früh.
Ach, früh, das war doch
Das
schon, also
kann auch gewesen.
es war definitiv nach 10. Also.
Ja, genau, es war, ja, genau. Es war, ich glaube, es war 11.
Ja.
Aber es passte zum Ambiente, super Laden,
Ja.
genau. Ich weiß gar nicht, heißt es eigentlich Meta Urban oder heißt es Meta oder Urban Meta
Nein,
oder?
Matter, oder ich bin mir nicht sicher, ob es Matter oder Matter heißt eben. Ich weiß nicht, ob das
Ja.
vielleicht irgendwie Hamburger Slang ist, Matter, oder eben wirklich Matter Urban Store.
Ah, okay. Ja,
Ja.
genau. Auf jeden
Aber.
Fall, genau, Shoutout an den Andreas hieß er, ne?
Richtig, genau, ja.
Genau,
Ja, wie
ja.
gesagt, toller Laden, unbedingt mal auschecken, wenn ihr dann mal in Hamburg seid. Gibt auch, wie gesagt, nicht nur Turnschuhe dort, sondern auch nette andere Kleinigkeiten. Ich habe auch Karten gekauft, ich habe eine Kappe gekauft. Die habe ich jetzt zwar nicht auf, ich habe eine andere Cap auf, aber ja, die zählt schon jetzt zu meinen eigentlichen neuen Lieblingskappen.
Ja,
Und
die ist auch sofort ins Auge gestochen, ne?
genau,
Also
genau.
das,
Und
du bist auch direkt so ein bisschen drum herumgeschwirrt,
ja.
zwei, dreimal hin. Ich glaube, am Freitag hast du sie noch liegen lassen.
Freitag habe ich sie noch liegen lassen. Wir waren ja dann am
Genau.
Samstag nochmal, genau.
Genau. Und am Freitag habe ich nämlich am Freitag habe ich den Druck, glaube ich, mitgenommen, meine
Genau, ja,
ich.
einen Artprint, ja.
Ich habe so einen kleinen Artprint mitgenommen. Da hat der gute Holger mich auch geinfluenzt. Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Der kam dann da irgendwie raus und meinte so, ja, ich habe jetzt einen Druck gekauft. Und ich so, hä, wo gibt's denn die jetzt? Und da war nämlich dann noch ein Raum hinten. Wie gesagt, der Laden ist wirklich bunt gemischt, aber mit qualitativ hochwertigen Dingen. Sorry. Also große Empfehlung, wenn ihr in Hamburg seid. Urban Matter oder Matter Hamburg oder Matter Urban Hamburg.
Genau.
Oder einfach mal googeln.
Ja.
Bei Insta
Bei
einfach mal
Insta nämlich
googeln.
googeln.
Genau, und am Samstag, als du dir die Kappe gekauft hast, da hatte ich dann das Vergnügen, mir den Kangaroos Inside Job Quartz endlich mal zuzulegen. Den gab es dann nämlich für 50%
Richtig.
oder mit 50% Ermäßigung, auch einer der Schuhe, der schon länger mal hier landen sollte. Und das konnte ich mir dann nicht nehmen lassen, in 43 dann auch noch. Und das Ganze drumherum und Ambiente passte dann auch dazu und dann musste man den einfach dann mitnehmen. Freue mich sehr darüber, über das, ja, über den LPU tatsächlich.
Ist auch ein wirklich, wirklich toller Schuh. Also da gibt's gar nichts. Ja,
Ja,
vielleicht
jetzt fehlt noch der Meranti, ne?
der Medante fehlte noch, genau.
Ja, und da hat der liebe Chris, falls du zuhörst, Chris, liebe Grüße, der hat den nämlich noch in der 43 und ich glaube, wir haben schon so einen Handschlagsdeal. Chris, haben wir, ne? Sagst du mir da nochmal bitte Bescheid? Weil der ist wirklich auch nochmal richtig stark. Den hätte ich auch gerne tatsächlich.
Ja, und auch der ist ja der ultralimitiert, also ultralimitiert im Vergleich zu den anderen, von dem gibt es nur 100 Paar. Vom
Stimmt,
Atlantic Colorway.
genau. Davon gibt es nur 100 Paar. Aber also ich muss sagen, von allen, es sind vier insgesamt, ne?
Vier sind es, genau, ja.
Die
Ja.
Inside Jobs, glaube
Also
ich.
Inside Job 1.5 gibt es eben drei Stück und den OG Inside Job.
Genau. Also der gefällt mir richtig gut. Ja, dann haben wir ein bisschen eingekauft und dann haben sich ein Teil der Truppe hat sich, weil das ausgewiesene Fußballfans sind, hatten die nämlich das Vergnügen, zu St. Pauli gegen Dortmund zu gehen.
Genau.
ins Stadion zum Millern-Tor. Die liebe Tabea, die hatte da wohl Karten organisiert und da hatten die eine gute Zeit. Ich weiß
Ja.
gar nicht, ob wir in der Zeit, waren wir da im Alsterhaus?
Waren wir auch unter anderem, wir waren unter anderem im Alsterhaus, waren noch in den paar anderen Shops, wir sind noch, waren noch bis zu Beasten sind wir noch gekommen, also waren noch bei Beasten im Store, und sind dann noch ein bisschen rund um Glory Hole herum auch noch ein paar Shops irgendwie so abgegangen, abgeklappert und da die einschlägigen, ja, Gassen unsicher gemacht ein bisschen.
Stimmt, stimmt, stimmt,
Genau.
stimmt. Wann waren wir denn? Wir waren am Freitagabend, waren wir, glaube ich, in einer kleinen Pause, ne?
Genau, Freitagabend
Richtig?
waren wir in der legendären kleinen Pause.
Genau, in der legendären Hamburger kleinen Pause. Was ist das? Werdet ihr euch jetzt vielleicht fragen, die es nicht wissen. Es ist eine Frittenbude.
Richtig, es ist eine Imbissbude.
Ist einfach eine stinknormale Imbissbude, die aber halt einen sehr guten Ruf genießt und ja, da gibt es halt Pommes, ne? Und Burger
Und
und
Würstel.
sonst irgendwie was. Und Würstel, genau. Und besonders cool ist man, wenn man da seine eigene Pommesgabel mitbringt, und zwar aus
Richtig.
Silber. Es war wirklich so lustig, weil ich hatte vergessen, dass ich diese Pommesgabel in meinem Portemonnaie habe. Und als wir dann da reingegangen sind in den Laden und ich gesehen habe, es gibt hier diese, wie man sie so kennt, die Pommes, ne? Also so Pommes.
Pommes.
Nicht dünn, nicht dick, diese stinknormalen, gefrorenen Pommes aus dem Karton. Da dachte ich so, ey, warte mal, verdammt, ich habe doch dieses silberne Superbesteck und da konnte ich es dann endlich mal nutzen. Das war schön.
Das stimmt. Und das musste man auch wirklich nutzen, denn man hat da, wenn man ein bisschen Mayo auf die Pommes wollte, dann hat man nicht nur ein bisschen bekommen, sondern halt wirklich so den Schöpflöffel und drauf.
Richtig, das machte dann nämlich so, das hat dann, wenn sie die Kelle da durch den Eimer gezogen hat oder er, dann hat das so ein schön dieses Vakuumgeräusch gemacht,
Ja.
dieses. Weißt du?
Ja,
Und klatschte dann das da drauf. Das
genau.
war schön. Das hatte auch nachher den guten Effekt, dass die Teller aufeinander gut gehalten
Das
haben, wenn man
stimmt.
die dann so schön auf die Mayonnaise gestapelt hat. Das war super. Super
Ja.
Laden. Auch hier nochmal eine große, große Empfehlung und danke nochmal an Tabea und Holger, dass ihr uns den Laden gezeigt habt.
Absolut.
Dann waren wir noch einen Cocktail schlürfen, ne?
Ja, genau. Wir waren dann noch im P&P, in St. Pauli.
Richtig, da habe ich noch kurz ein bisschen aufgelegt.
Ja, richtig.
Ich weiß nicht, wer meine Stories oder unsere Stories da so ein bisschen verfolgt hat. Der hat gesehen, dass ich meiner alten Leidenschaft, dem DJing, wieder gefrönt habe. Für ein kurzes Bild, ich gebe es zu. Aber der DJ war auch ziemlich cool, muss man sagen. Also,
Ja, es war
den
ein
mochte
netter
ich ganz
Typ.
gerne.
Ja.
Und wir haben gelernt, Bier ist nicht Bier, sondern es kann sauer sein und nach Passionsfrucht und Kokos schmecken.
Richtig. Also ich als alter Craft-Bier-Connoisseur weiß das ja. Also ich kenn schon so ein paar lustige Biere. Bei uns in Eisenstadt gibt es ja auch eine Bierbude, also die Hopfen und Söhne, Shoutout an Hopfen und Söhne,
Super Name übrigens.
absolut, die zuerst einen Pop-Up-Store hatten, wo ich mit einem Kollegen das eine oder andere Afterwork-Bier getrunken habe und dort den Laden quasi dann mitfinanziert habe, der dann aus dem Pop-Up-Store dann ein richtig großes Geschäft machen konnte.
Ich hoffe, du hast da irgendwie so eine Plakette.
Ja, nee, die brauche ich noch, aber also mindestens einer dieser riesigen Kühlschränke, den die jetzt dort stehen haben, der wurde von uns beiden, von Peter und von mir, finanziert. Aber ja, da
Genau, und dann
gibt's.
ging, und da, nee, warte mal, da sind wir da noch weitergezogen?
Danach waren wir noch, da
Eieiei.
waren danach, weil die P&P haben ja um 22 Uhr schon Sperrstunde gemacht.
Ja, stimmt, die haben 22 Uhr schon Sperrstunde gemacht. Allerdings hat sie gefühlt irgendwie schon um 7:30 angefangen zu sagen, naja, ist jetzt die letzte Runde, ne?
Ja, aber
Also.
im Endeffekt war es dann wirklich erst kurz vor 10, als sie sagte, ja, okay,
Ja, war es auch,
wir
ja.
machen jetzt die letzte Runde, wir können noch ein Bier bestellen. Und dann war es, glaube ich, 11, bis sie dann endgültig dann wirklich uns rausgeschmissen haben, mehr oder weniger.
Genau, wir sind dann noch eine Bar weitergezogen, ne?
Genau, den Namen weiß ich jetzt allerdings nicht, den habe ich mir
Den
nicht
Namen weiß ich allerdings
gemerkt.
auch nicht mehr. Genau, und dann ging es ja, wie gesagt, am Samstag noch weiter. Wir haben so ein bisschen, jeder hat so ein bisschen Tagesprogramm gemacht, bis wir uns dann alle abends zusammengetroffen haben, ja, um die Königsklasse zu besuchen.
Genau.
Mit den alten Recken, mit Main Concept, Stieber Twins, Cora E, Torch, Tony L. Und wie fandst du das Konzert?
Sehr gut, sehr gut. Also, das Konzert war im Übel und Gefährlich, wer es nicht kennt. Das ist ein Club in diesem Bunker. In Österreich würden wir sowas Flakturm nennen, aber in Deutschland ist das schön, hören wir ein Bunker. Aber ja, es ist
Genau.
ein Bunker, der in der Zeit des Zweiten Weltkriegs als Flakturm verwendet wurde. Es waren Flakkanonen oben, aber auch halt wirklich ein Bunker war, wo zigtausende Hamburger vor den Bombenangriffen Zuflucht gefunden haben. Und da drinnen ist eben auch das Übel und Gefährlich, ein Club am vierten Stock, glaube ich, oben. Wir sind dann da zu Fuß aufgegangen, was irgendwie
Oh ja, es
ganz.
wurde viel geschimpft, als wir die Treppen gehen mussten, ne?
Ja, das stimmt, das stimmt,
Ja,
das
es wurde
stimmt.
viel geschimpft, ja,
Ja,
genau.
aber das habe ich nicht gehört, weil ich war so schnell oben am vierten Stock da.
Ja,
Das habe ich durch die dicken Wände nicht
lasst mich
gehört.
zurück.
Ja.
Lasst mich zurück. Ja.
Und ja, Übel und Gefährlich, sehr cooler Laden. Ist schon bei mir irgendwie auf dem Schirm seit gut 20 Jahren irgendwie, weil da eine meiner ja, liebsten Post-Punk-Bands oder Emo-Post-Punk-Bands, Hot Water Music, dort ihr Comeback-Konzert in Deutschland gegeben haben, als sie
Okay.
sich eigentlich schon aufgelöst hatten, dann aber nach ein paar Jahren wiedervereinigt hatten. Und das war eben im Übel und Gefährlich, das habe ich damals in der Visions gelesen und haben mir gedacht, oh geil, Übel und Gefährlich ist ein cooler Name für einen Club, da möchte ich irgendwann mal hin. Und jetzt habe ich es geschafft. Zwar nicht zu Hot Water Music, sondern zu was Komplett-Konzertem, also zu Hip-Hop, aber nichtsdestotrotz sehr cooler Laden. Ich war etwas überrascht. Doors Open war für 19 Uhr angesagt und wir sind dann irgendwie so kurz nach 7 hingestartet. Wir haben uns vorher noch in der Rindermarkthalle gleich um die Ecke getroffen und dort noch gegessen,
Genau, stimmt, ja.
bevor wir dann eben rüber sind ins Übel und Gefährlich und sind dann, ja, kurz vor 7:30, glaube ich, waren wir dann dort und gedacht, ja, okay, vor einer halben Stunde Doors Open, da wird jetzt noch nicht so viel los sein, da können wir uns noch irgendwie gemütlich was zu trinken in der Bar holen und haben dann einen halbwegs guten Platz. Dann kommen wir aber rein und dann war da schon gefühlt alles voll. Wir haben dann noch irgendwie schnell noch die Jacken bei der Garderobe abgeben können und dann hat es aber währenddessen schon angefangen. Kurz
Ja,
nach 7:30.
dann kam David auf die Bühne, ne?
David, ja, genau.
Genau, da kam David P. aus München auf die Bühne und hat sich
Vom
da
Goetheplatz.
richtig einen, genau, von Main Concept und hat sich da richtig einen weggefreestylt. Wir wissen jetzt auch, welcher Platz das ist. Ich habe schon wieder vergessen, ehrlicherweise, muss ich sagen.
Goetheplatz.
Genau, es ist der Goetheplatz. Der gute David hat da erstmal ein bisschen die Stimmung angeheizt. Witzigerweise ist er ja ohne seinen Stamm-DJ da aufgetreten. Die ganzen alten Recken, die kennen sich da ja untereinander und da ist dann kurzerhand Style Wars eigentlich
Nee,
einfach
Mirko
ein. Nee,
Machine war es.
ah ne, Mirko Machine,
Mirko
sorry,
Machine.
genau. Mirko Machine ist
Ja.
einfach für seinen Stamm-DJ mal eben kurz
Ja,
eingesprungen und das.
explizit war, glaube ich, krank oder war
Ja, ich
nicht
glaube, der
da.
war krank, genau.
Ja.
Aber ehrlicherweise, mir ist es nicht aufgefallen. Ob jetzt explizit aufgelegt hätte oder Mirko Machine, also wie gesagt, von daher
Ja, aber
hat das ja alles ganz gut geklappt.
Mirko und David P. kennen sich auch schon seit den Anfangszeiten. Also sie sind ja beides absolute Urgesteine der Szene.
Ja, genau, ich stelle mir das auch witzig vor, wenn David P. Mirko Machine mal irgendwie nachmittags anruft und sagt, du weißt was, wir haben hier gerade irgendwie ein bisschen Krankheitsfall, kannst du mal eben einspringen? Dann denke ich auch so,
Ja,
ja klar, warum auch nicht?
ja.
Ist ja immer gut, wenn man so jemanden dann immer zur Hand hat. Genau, dann kam Cora E. mit den Stieber Twins. War auch mal ganz schön, die live zu sehen. War nie so meine Musik. Ich hatte ja im Vorfeld irgendwie auch mal kurz gesagt, dass ich eigentlich gar nicht mit wollte zum Konzert, weil ich das nie so richtig gefühlt habe. Da habe ich es dann auch wieder gemerkt, also gerade bei Stieber und Cora E. Ja. Es hat mich damals auch schon nicht so richtig abgeholt und dieses Mal dachte ich auch so, ja, okay, ist nett, aber weiß ich auch nicht.
Ja, bei den Stiebers muss man wahrscheinlich auch sagen, dass die absolute Legenden sind, aber auch gefühlt eigentlich deswegen, weil es eine Zeit gab, Mitte und Ende der 90er bis frühe 2000er, wo es kein deutsches Hip-Hop-Album gab, wo nicht mindestens ein Stieber-Sample drauf war oder ein Cut verwendet wurde vom eben dem einen einzigen legendären Stieber-Twins-Album Fenster zum Hof. Die haben ja wirklich nur ein Album
Genau,
rausgebracht.
ja.
Aber
Ja,
halt
nee,
um.
also geschichtsmäßig, also so Legacy-mäßig
Ja,
kannst du
ja.
den ja, der ist ja auch alles gut, aber es
Ja,
ist
ja.
halt einfach, wie du so schön sagen würdest, mir taugt das dann irgendwie nicht so richtig.
Ja, okay.
Aber dafür hat es Torch dann mit Tony L. wieder so ein bisschen rausgerissen.
Genau.
Ich ich habe erst gedacht, als Torch auf die Bühne gekommen ist, hui, hoffentlich hält er die Show durch und kriegt nicht irgendwie Atemnot, der Gute, aber total professionell durchgezogen. Man merkt auch, dass der irgendwie gefühlt 100 Jahre Bühnenerfahrung hat.
Absolut.
Tony L. auch. Und ja, war mal schön, die beiden alten Recken da nochmal live zu sehen.
Ja, ich habe Torch schon zweimal gesehen. Einmal bei einem Solo-Auftritt, also Solo, da war auch Tony L. dabei, und auch sein eigentlicher DJ, der dann auch ein paar Tracks gerappt hat sogar, der auch ein paar Lines hat. Und Tony L. war da auch dabei. Das war in Wien mittlerweile auch schon gut 8, 9 Jahre her, glaube ich. Und das war so auch dieser Moment, wo ich mir eben denselben Gedanken hatte wie du, wo ich mir gedacht habe, ja, okay, das wird jetzt so ein bisschen eine Legacy-Show, da kommt jetzt Torch auf die Bühne, macht ein paar Sachen von ihm irgendwie, und dann war es das. Ich habe vorher noch nie irgendwie Live-Videos oder so von ihm gesehen. Und dann ist er da auf die Bühne gekommen, hatte eine unglaubliche Präsenz von Anfang an auf der Bühne und für mich vergleichbar mit einer Größe wie KRS-One, also der einfach auf die Bühne kommt und eine unglaubliche Präsenz hat, der ist sofort da.
Hätte ich jetzt so auch mit verglichen, glaube ich. Ja, genau. Ja. Die beiden haben ja auch einen Track zusammen, ne?
Ah, genau, ja, natürlich. Ja.
Genau,
ja.
Return of the Hip-Hop. Ja. Wen das irgendwie interessiert, auch gerne mal auschecken auf YouTube. Gibt es auch ein schönes Video zu. Mhm. Sorry, ich wollte dich gar nicht unterbrechen.
Nee, alles gut, Also ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich gewusst habe, wie sehr Torch auf der Bühne abgeht. Und das Konzert, das ich in Wien von ihm gesehen habe, das quasi ist, wo er da quasi das unter Anführungszeichen Solo-Konzert war, obwohl er Tony L. dabei war, noch Tony L. da seinen Part hatte und wirklich 5, 6 Solo-Tracks irgendwie gerappt hat, dann eben wieder die Tracks gemeinsam mit Torch gemacht hat. Und dann, die haben ja auch eine kleine B-Boy-Choreografie dort dann hingelegt. Das war ja auch jetzt im Übel und Gefährlich so, dass die dann auf einen quasi klassisch alten, irgendwie Rocksteady-artigen Beat dann irgendwie drauf abgegangen sind und ihre Choreo durchgezogen haben, da kurz gedanced haben mit ihren Schnitten.
Genau, fand ich ehrlich gesagt auch ganz...
Ja.
Ja, war irgendwie... es war so oldschoolig cool irgendwie.
Genau.
Aber was ich gar nicht mitbekommen habe, ist der Schweizer B-Boy, der dann da plötzlich irgendwie auf der Bühne stand. Das war mehr so Houdini-mäßig. Auf einmal war irgendein Schweizer B-Boy da, der da getanzt hat, der extra irgendwie eingeflogen ist, ne?
Ja, genau. Der ist da auf der Bühne gespawnt auf einmal und hat dann getanzt. Aber das hat eben.
Kennst du den jetzt irgendwie?
Ich habe mir den Namen leider nicht gemerkt, aber.
Ja, okay.
Ja,
aber du warst jetzt auch nicht jetzt beim Konzert so, okay.
Nee, ich glaube nicht, ich glaube nicht.
Bei mir hat sich gar nichts gesagt, deswegen.
Ja, ich bin jetzt in der Breaking-Szene jetzt auch nicht mehr so irgendwie drinnen, dass ich da jetzt viele Namen kennen würde, außer jetzt die klassischen Crews, die man so irgendwie kennt.
Und mehr als so ein Shuffle habe ich auch nie hingekriegt, aber den habe ich dann aber auch gnadenlos durchgezogen, ehrlich gesagt. genau, nee, aber...
Wie, du konntest so keinen Headspin, das verstehe ich jetzt nicht.
Ich hätte mit irgendwas anderem spinnen sollen wahrscheinlich, aber Headspin, nee. Okay. Da war ich immer raus irgendwie beim Tanzen. Ich war auch leider, kannte ich auch nicht genügend Leute, die da irgendwie Bock drauf haben. Wie gesagt, wir hatten ja immer, ich habe ja viel in so einem Jugendzentrum rumgehangen. Und da war das höchste der Gefühle, war tatsächlich so ein bisschen Shuffeln. Ich weiß nicht, diesen Doppelschritt, den man da so macht, wo ich ewig lange für gebraucht habe, um das zu checken, als ich ihn dann konnte, ja, da ging das dann zu jedem Lied irgendwie ab, ne?
Ja.
Nee. Ach, du, ich bewundere das ja, wenn Menschen sowas richtig gut können. Frag mich auch teilweise, wie das überhaupt geht, was sie da treiben. Mittlerweile hat das ja echt ein Level angenommen. Hier und da wird einem ja sowas nochmal ein bisschen reingespült auf Insta oder so.
Ja, oder und sogar bei den Olympischen Spielen.
Ja.
Ja, wenn wir jetzt nicht an Reagan denken, aber das war ja...
Die Australierin, die hat wirklich den Vogel abgeschossen.
Ja.
Aber ansonsten, ja, finde ich, das mittlerweile ist schon Hochleistungssport.
Absolut.
Und da kann man echt auch nur so den Hut vorziehen. Finde ich super.
Ja.
Und
Ja, wie gesagt, dieses Torch-Ding hatte für mich irgendwie so wirklich so den Charakter einer Oldschool-Hip-Hop-Jam irgendwie. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, da, okay, da ist jetzt, wenn ich da jetzt rausgehe, draußen stehen jetzt draußen zwei Sprüher, die hier noch irgendwie ein großes Piece an die Wand machen und irgendwie auch noch ihre Art-Prints verkaufen vielleicht oder so. Und ja, das war jetzt da nicht der Fall, aber irgendwie hatte das wirklich so den Charakter einer alten Hip-Hop-Jam irgendwie mit Freestyle-Session dazwischen, wo eben David P. ja gefühlt 70% Freestyle gerappt hat und dazwischen immer nur ein paar Tracks irgendwie quasi eingeschoben hat von Main Concept und ansonsten, ja, wirklich.
Ja, muss man ihm schon lassen. Also, der hat natürlich auch eine Routine, logischerweise nach 30 Jahren Freestyle auf der Bühne, aber trotzdem, das muss er erstmal hinkriegen, da auf der vor, ich weiß gar nicht, wie viele Leute, was schätzt du, wie viele das waren? 500 vielleicht?
Ja, gut, 500, ich würde sogar sagen, ein bisschen mehr,
Schon
also Richtung 700 wahrscheinlich.
500, 700 Leuten einfach da mal auf die Bühne zu steppen da und dann einfach irgendwie Freestyle da mal abzugehen. Nee, da auf jeden Fall auch nochmal einen Respekt vor. Ja, und da sind wir eigentlich auch schon so ein bisschen in dem heutigen Thema.
Absolut, ja.
Und wir wollen heute mal so ein bisschen über unsere ja, Top-Artists, Videos, sonst irgendwas aus dem Bereich Hip-Hop sprechen, was uns da vielleicht so ein bisschen geprägt hat oder was wir heute auch noch hören. Und da bin ich erstmal auf deinen Take auf jeden Fall gespannt. Bevor wir das aber machen, haben wir noch eine kleine Rubrik oder eine neue Rubrik. Das wird aber keine regelmäßige Rubrik werden. Und zwar die sogenannte Soul Story. In der soll es mal um Schuhe gehen und zwar um legendäre Schuhe, Schuhe, die wahnsinnig großen Einfluss irgendwie hatten auf die Szene, auf die Mode, auf den Lifestyle, worauf auch immer. Und wir wollen heute einmal ganz kurz über einen Sneaker sprechen, der eigentlich jetzt schon legendär ist, obwohl er gerade offiziell mal eine Woche alt ist. Und zwar durfte der liebe Rainer seines Zeichens Saucony Sneaks seinen eigenen Schuh mit Saucony machen.
Genau, Saucony
Und
hat Saucony and Friends ins Leben gerufen, ein Programm, wo sie mit drei Freunden der Brand und Supporter der Brand zusammengearbeitet haben und da dürfte jeder jeweils einen Schuh machen. Und eben einer davon ist eben Rainer von Saucony Sneaks, der seit Jahren auf Instagram einer der größten Supporter der Marke Saucony ist und auch ständig featured und postet und ja, wirklich so in meinen Augen der größte Brand Ambassador ist, so den wir irgendwie
ich wollte gerade sagen, ich
auf
glaube, er
Social
ist,
Media
glaube ich,
haben.
auf Insta der Größte, oder?
Also im
Also ich habe.
deutschsprachigen Raum auf alle Fälle, es gibt dann noch,
Ja, ne?
oder ich würde sogar sagen im europäischen Raum auf alle
Ja.
Fälle und auch darüber hinaus, denn es gibt in Russland gibt es noch den Russian Saucony Club und Veter, der auch eine riesige Saucony-Sammlung hat, der hat sogar die alten Sauconys, diese Rollschuh-Sauconys,
Ja, stimmt.
ja,
Die hat
ja.
er auch mal
Ja,
gezeigt,
und
ja.
er wird ja auch zum Beispiel gefeatured im World's Greatest Collectors Buch von Sneaker Freaker.
Okay, das
Ja.
weiß ich jetzt nicht, weil ich habe die Bücher nicht,
Ja.
aber wenn du das sagst, dann unterschreibe ich das sofort. Genau, also an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch an den lieben Rainer,
Ja.
weil ich glaube, das ist eine richtige Herzensangelegenheit für ihn gewesen.
Absolut,
Ich
absolut.
erinnere mich noch daran, ihn mal in irgendeinem Interview entweder gehört oder gesehen zu haben, wo er das, glaube ich, auch meinte, dass es für ihn einfach ein Traum wäre, mal einen eigenen Schuh machen zu dürfen mit Saucony. Dass das jetzt natürlich dann in Erfüllung geht, ist natürlich ja, das höchste der Gefühle, würde ich mal sagen. Also big, big Shoutout an Rainer. Du hast den Schuh, ja?
Ich habe den Schuh. Ja.
Erzähl mal kurz. Ich habe ihn jetzt noch nicht. Ich werde ihn mir aber jetzt in der nächsten Zeit auf jeden Fall auch zulegen. Erzähl mal ganz kurz einmal, ja, wie der Schuh eigentlich so ist.
Also es ist ein Saucony Shadow 6000, Runner Silhouette, die erstmals im Jahr 1991 das Licht der Schuhwelt erblickte. Damals so der Premium Runner von Saucony war. Saucony ja immer schon eine Brand, die für die Laufschuhe bekannt war. Und jetzt eben einer der Saucony Originals oder Saucony Lifestyle-Schuhe, so der größte der letzten oder einer der größten der letzten Jahre mit dem Shadow 5000. Und Rainer hat sich den ausgesucht und auf dem seine Vision wunderschön umgesetzt. Seine Vision war, Rainer kommt aus der Hardcore-Punk-Szene, war dort auf vielen Konzerten, ist dort auch mit Saucony sozialisiert worden, hat dort zum ersten Mal Saucony gesehen und hat dann auf dem Shadow 6000 gearbeitet und hat dort von den Materialien her, weil er selbst vegan ist, nur vegane Materialien verwendet, also veganes Leder, wunderschönes weißes Mesh, graues veganes Leder an am Mudguard und an der Seite. Und diese Saucony Wave mit den drei Punkten erinnert ein bisschen an Camouflage-Hosen, denn die sind ja auch in der Hardcore-Punk-Szene so quasi ein Staple-Piece, das man immer wieder auf Hardcore-Punk-Konzerten sieht, diese kurzen Camouflage-Hosen. Und die drei Punkte sind nicht einfärbig oder irgendwie sind nicht einfärbig, sondern in drei verschiedenen Farben. Und die erinnern so an typische Band-Shirts aus der Hardcore-Punk-Szene. Da ist ein bisschen Rot drin, Gelb und Lila und auch die Lace-Loops, also diese Plastik-Lace-Loops, der oberste letzte ist auch in Lila. Und wunderschöne stimmige Umsetzung für mich und passt da wie die Faust aufs Auge bei Rainer. Hat auch bei mir einen Platz im Herzen sehr schnell erobert, denn ich bin nicht nur großer Hip-Hop-Fan, sondern auch mindestens genauso großer Hardcore-Punk-Fan. Generell Punk und Hardcore sind so auch musikalisch eins meiner Steckenpferde
Großer
meiner.
Einfluss auf dich gehabt, ja?
Ja, großer Einfluss auf alle Fälle aus
Okay.
dem Skaten
Ja.
der Mitte 90er weg irgendwie, waren da Hip-Hop und Punk und Hardcore, so quasi alles auf die musikalischen Säulen irgendwie, die wir da aufgebaut haben.
Ja.
Und ja. Wenn man den Schuh sieht, wenn man Rainer ein bisschen kennt, dann passt das da echt wie die Faust aufs sprichwörtliche Auge.
Genau, also ich habe mit Hardcore, Punk und sonst irgendwie was gar nichts am Hut, überhaupt nicht. Ich kenne mich da auch überhaupt nicht aus, deswegen kann ich auch irgendwie nichts großartig droppen, um da irgendwie so zu tun, als wenn ich es könnte. Ich finde die komplette Einstellung der Szene, die da jetzt auch auf dem Schuh gelandet ist. Also der Schuh ist komplett vegan. Wenn wir hier von Leder sprechen, dann sprechen wir natürlich von Kunstleder. Und zwar handelt es sich, glaube ich, um ein Kunstleder, was aus Pilz hergestellt worden ist, wenn ich mich nicht irre. Oder ist
Ja.
es einfach nur das Material?
Ja, es ist,
Wie ist denn
ich
das?
glaube, sogenanntes Pilzleder, das aus Pilzfasern
Pilzleder, ne? Irgendwie.
und in
Genau.
lederähnliche Struktur gebracht wird.
Ja, genau. Und da wird auch in der Hardcore-Szene halt gerade auf diesen veganen Aspekt großen Wert gelegt. Wir versuchen ja auch möglichst viel uns pflanzlich zu ernähren und deswegen kommt einem das auch auf jeden Fall, kann man das auch alles unterschreiben. Ob ich die Musik jetzt gut finde, höre oder sonst irgendwas, das spielt jetzt in diesem Fall für mich überhaupt keine Rolle. Denn wenn jemand ich sag jetzt einfach mal, unserer Community oder unserem Bekanntenkreis einen Schuh macht, dann ist das hundertprozentig gesetzt, dass man sich dass man dann versucht zu supporten, wenn es möglich ist. Und deswegen wird dieser Schuh auf jeden Fall auch hier zu Hause bei mir landen. Und wie gesagt, jetzt nochmal Shoutout an Rainer, herzlichen Glückwunsch nochmal dazu.
Ja, absolut. Shoutout und herzlichen Glückwunsch. Und auch wenn du sagst, wenn du jetzt nichts mit Hardcore und Punk anfangen kannst, der Schuh ist einfach ein rundes, stimmiges Ding. Ein lieber Kollege von mir hat den Schuh auch gesehen und meinte, das ist ein ganz toller Schuh und der hat wirklich auch gar nichts mit Punk und Hardcore zu
Ja.
tun und kannte auch die Geschichte um den Schuh nicht herum und meinte, der Schuh sieht einfach super gut aus, und für ihn machen es eben diese drei bunten Punkte an der Seite, machen den Schuh für ihn.
Ja, das wollte ich eigentlich damit sagen. Also der Schuh, selbst wenn er jetzt, ich sag mal, nicht diese Geschichte hätte, wäre er optisch auch super. Von daher spricht ja auch alles dafür und für den guten Geschmack von Rainer. Und ich glaube, jeder, der, ja, wie gesagt, also wie ich irgendwie nichts mit Hardcore, mit Punk oder sonst irgendwas zu tun hat, der kann da auch auf jeden Fall was mit anfangen. Und genau, jetzt starten wir mal in unser Thema rein. Und zwar unsere Top-Hip-Hop-Artists, Bands und Videos aus der guten alten Zeit. Hast du schon was auf der Pfanne dafür oder soll ich mal reinstarten?
Nee, also ich kann gar nicht mal reinstarten mit meinem kindlichen Beginn in die Hip-Hop-Welt war, wie wahrscheinlich bei vielen anderen auch in meiner Alterskategorie oder in unserer Alterskategorie aus, waren tatsächlich die
Was soll denn das
Fantastischen
heißen
Vier.
jetzt?
Was?
Wieso meinst du, was meinst du mit Alterskategorie jetzt? Weiß ich
Naja,
nicht.
also
Ich habe jetzt.
in unserer
Ach
so
so.
Silberfüchse-Generation meine ich.
Ah ja, okay. Ach
Ja.
so. Ja. Ich sehe übrigens gerade, dass ich die ganze Zeit, wir machen ja hier für euch natürlich auch immer noch ein bisschen Video und sehe gerade, dass ich meine Nicht-Schokoladenseite filme. Da bin ich richtig grau.
Wirklich?
Auf der anderen Seite, ja, da bin ich jetzt richtig grau und
Dann.
deswegen, ja, das muss ich nochmal kurz erwähnen. Sorry, jetzt habe ich dich schon wieder
Alles gut, ich
unterbrochen.
bin auf die Reels schon gespannt, also jetzt schon.
Ja, okay, gut.
Ja, aber wie gesagt, nochmal, also mein oder unser Start wahrscheinlich war in die Hip-Hop-Szene oder deutsche Hip-Hop-Szene im Speziellen, waren tatsächlich die Fantastischen Vier mit Dida. Die Single des zweiten Albums mit diesem lustigen Video, wo sie da also wirklich lustig herumhampeln und herumtanzen, hat mein kindliches Ich damals irgendwie lustig gefunden oder auch cool gefunden schon. Und ich habe das bei uns in Österreich gab es die Sendung Wurlitzer, das war so im Nachmittagsprogramm im Fernsehen, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, eine Musikclip-Show, wo man sich Lieder wünschen konnte. Und der
Ah,
Moderator hat dann
okay.
wirklich am Wurlitzer dann die Tasten B3 gedrückt und dann kam das Video am Fernseher dann. So
Ja,
MTV.
die Fantas, ja.
Ja, MTV für Anfänger oder sowas war das damals. Und das waren eben die Fantas, die da die Anfänger irgendwie waren. War natürlich in der Zeit halt die es halt kommerziell irgendwie geschafft haben, in den Mainstream einzudringen. Und so sehr man sich vielleicht dann später dafür geniert hat, die Fantas zu hören oder die Fantas auch nicht mehr cool gefunden hat, war das irgendwie so der Einstieg für mich in diese Hip-Hop, in diesen deutschsprachigen Hip-Hop. Kurz da war, also müsste lügen, also war dann die Lauschgift, also das eigentlich das.
Das ist ja genau Lauschgift war ja mit dem, ich glaube, gefühlt lief einen ganzen Sommer lang, sie ist weg, irgendwie.
Ja, genau.
Genau. Aber ich erinnere mich auf jeden Fall auch natürlich an Dida. Das Albumcover war ja so ein Vier-Gewinn-Spiel.
Das
Ich
war
glaube,
das
das Album
Vier-Gewinn-Spiel,
hieß auch
genau.
Vier gewinnt, ne?
Ja.
Und ich erinnere mich auch noch an die Rumhampelei da tatsächlich, wie
Ja.
so Marionetten, denen immer die Arme und Beine hochgezogen
Ja,
wurden.
genau.
Aber ich habe das auch rauf und runter gehört.
Ja.
Also da muss man jetzt auch nicht
Ja.
irgendwie sagen, dass man irgendwie der totale Hardcore-Hip-Hopper war und das alles scheiße gefunden hat. Nee, war natürlich nicht so. Also
Ja,
man konnte auch
natürlich.
alles mitrappen.
Ja.
Das meiste zumindest.
Und
Ne?
natürlich, wenn man dann jetzt in der Retrospektive das betrachtet, gab es zur damaligen Zeit schon x bessere Sachen oder auch, ja, natürlich Torch gab es da damals natürlich auch schon, aber das war halt irgendwie jetzt für den kleinen Sebastian aus der 6000-Einwohner-Gemeinde ohne Internet damals natürlich auch noch kein Thema, irgendwie, wie man da auf das. Da drauf stoßen sollte und das hat es halt nicht. Ich hatte auch kein Viva oder MTV. Das gab es bei uns. Also Satellitenfernsehen haben wir auch erst bekommen, als ich 16 war. Davor kannte ich MTV auch nur eben von Freunden und Bekannten. Und Fremd im eigenen Land von Advanced Chemistry war halt auch etwas, das ich erst viel später kennengelernt habe. Oder auch das Rödelheim Hardrime-Projekt, also mit Moses P., kannte ich nur, weil Fanta 4 sie gedisst haben auf dem Lauschgift-Album und habe da auch erst viel später dann wirklich Sachen dazu gehört. Und da vielleicht auch gleich ein kleiner Tipp, wer so wirklich in die Geschichte des deutschen Hip-Hop und des Deutschrap, da komme ich vielleicht nachher noch dazu, wo ich da den Unterschied sehe, eintauchen möchte, ist ein Buch, das ich vor ein paar Jahren von meinem besten Freund geschenkt bekommen habe zu Weihnachten, und zwar Könnt ihr uns hören? Eine Oral History des deutschen Rap. Von
Okay.
Jan Wehn und David Bortot, die das
Okay,
geschrieben
Jan Wehn
haben.
ist ja eine, oder sind beide ja ziemliche journalistische Größen in der Hip-Hop-Szene.
Genau. Und die haben wirklich einen dicken Schmöker abgeliefert, eine Oral History, also jetzt keine, die haben Interviews geführt mit allen aus der Szene, also wirklich von
Ja,
Beginn
cool.
an bis, also frühester Beginn bis in die Neuzeit, und haben da irgendwie keine Geschichte dazu geschrieben, sondern haben wirklich diese O-Töne, diese Zitate, die sie aus den ganzen Interviews haben, in eine chronologische Reihenfolge gebracht, sodass sie auch zusammenpassen, eben eine Oral History daraus gemacht. Und das ist wirklich ein absolut tolles Werk mit da sind. Also sagen wir einen Namen nicht und der wird drin in seinem Buch und drin vorkommen. Also das geht halt wirklich von ganz frühen Leuten. Die DCS kommt drin vor, es kommt
Okay.
Tomek kommt auch drin vor, natürlich, Curse wird
Kreuzfeld Jakob wahrscheinlich,
Kreuzfeld
ja.
Jakob natürlich, aber auch neue Leute wie Audio 88 und Yasin
Auch
natürlich.
underrated übrigens, die beiden, aber naja,
Ja,
haben wir schon länger jetzt gar nichts mehr von denen gehört irgendwie.
genau. Und auch Leute wie Fallet Bang, Doppelkopf, Fat Tony sind mit Zitaten vertreten. Und es geht halt wirklich vom Beginn weg. Also diese MC René, David P. kommt auch, wie gesagt, den vor. Also wirklich ein tolles Buch, dass man sich da wirklich mal reinfahren sollte. Und ist ein dicker Wälzer, aber der liest sich super schnell weg. Und ich habe auch wirklich so mir nach jedem Kapitel, das ist in so, ja, nicht nach Jahren aufgeteilt, aber zumindest so in Epochen eingeteilt quasi, und habe mir dann wirklich so nach jedem Kapitel dann so mich hingesetzt und jetzt, okay, nochmal auf YouTube und auf Spotify so mir Sachen nachgehört, die ich irgendwie nicht mehr in Erinnerung hatte oder damals auch gar nicht mitbekommen habe. Ich habe auch vor allem von den neuen Sachen, wo ich irgendwie nicht mehr oder weniger drin bin, wie Chelo und Abdi und Haftbefehl waren eher Namen für mich, die ich vom Namen her kannte, aber jetzt auch nicht unbedingt nicht mehr meine Rap-Generation war, danach gehört.
Ja, genau. Also ich glaube, also Haftbefehl habe ich noch ein bisschen was gehört auf jeden Fall, aber als der dann auch so, als das weniger geworden ist, war das dann irgendwie mit Deutschrap dann irgendwie für mich auch so ein bisschen gelaufen. Ich habe natürlich auch zu der Zeit Savage auf jeden Fall gehört, was man halt so früher noch hatte. Und der Tipp mit deinem Buch ist super. Dazu ergänzend hätte ich nämlich noch einen Tipp in Bild und Ton, und zwar in der ARD-Mediathek. Dummerweise weiß ich jetzt den Titel nicht mehr. Es ist eine mehrteilige Doku über deutschen Hip-Hop, der gewachsen ist in Frankfurt. Also da wird nochmal so die komplette Frankfurter Hip-Hop-Szene von vorne bis hinten erklärt, wer wie wo was gemacht hat. Natürlich mit Moses irgendwie und Azad und auch Haftbefehl natürlich, der ja auch prägend war. Und das kann ich auf jeden Fall auch mal empfehlen. Da müsst ihr mal googeln oder in der ARD-Mediathek einfach
Aber
mal Hip-Hop-Doku
das ist doch
eingeben.
eine Reihe, da gab es auch mehrere Teile davon, oder? Weil ich kann mich an
Ja,
einen Teil
genau. Ja,
erinnern,
genau.
wo es um Tony L.
Cora
und
E. ist da
Quade E.
nämlich
und die
auch bei.
Stibers ging.
Genau, ja, genau, ja. Ja, also es ist mehrteilig, muss man sich ein bisschen Zeit für nehmen. Ich glaube, so eine halbe bis dreiviertel Stunde geht eine Folge. Super interessant, wenn man sich fürs Thema interessiert. Also hier auch nochmal eine dicke Empfehlung. Ja, ich bin, wie gesagt, auch mit Savage eher was heißt eher groß geworden, aber das war so der richtige Einstieg für mich. Man kennt es ja, Pimp Legionär, LMS. Aber was mich dann richtig weggebeamt hat, war natürlich, wie bei jedem, der Savage irgendwie von Anfang an kennt, King of Rap. Dieses ganze Konstrukt, dieses ganze Lied, der Beat vom Plattenpapst, das Video, das war
Legendäres
alles
Video.
so, bitte?
Legendäres Video, wo er auf diesen Stufen
Legendäres
sitzt.
Video einfach, ja, wie die da halt alle irgendwie sitzen, haben alle völlig absurde Dinge an. Hampeln da auch rum und man wusste, zum Teil hat man gar nicht verstanden, was Savage da rappt, weil der halt irgendwie auch so neue Slang-Begriffe, also für mich dann irgendwie benutzt hat, und dann dachte man so, was ist das denn? Und dann, ich glaube, ich habe das eine Million Mal gehört. Ich höre das heute auch immer noch gerne, weil das halt wirklich auch immer noch zeitgemäß so vom Rap-Style, finde ich, immer noch ist. Wie gesagt, ich konnte nicht immer so viel mit Stieber und mit Cora E, Main Concept und sowas nicht so richtig gebrauchen oder nicht so richtig irgendwie tun. Und ja, dann, ich weiß gar nicht, ob dann kam der beste Tag meines Lebens, kam schon dann. Da sind wir dann aber, wir sind ja jetzt die ganze Zeit immer beim deutschen Hip-Hop. In den 90ern natürlich dann amerikanischer Hip-Hop, der war auch sehr, sehr prägend irgendwie für mich. Also da war dann schon, ja, die 90er, gerade 93 war so ein Jahr, wo legendärste Alben rausgekommen sind und ich weiß auch noch, wie ich so als, warte mal, 93, da war ich 16 und da habe ich unter anderem Doggy Style von Snoop Dogg, warte mal, und dann war da noch Cypress Hill, Black Sunday kam auch noch 93 raus. Dann habe ich ganz viel Onyx gehört, kennst du die noch?
Natürlich, ha Slam und
Ja.
Slam harder.
Genau,
Da
Back the
da
Fuck Up
da
hieß das, ja genau,
da
das habe ich auch am Anfang irgendwie gar nicht gecheckt. Und ja, das waren so Run DMC, Down with the King, war auch eine dieser Alben, die ich ganz, ganz viel gepumpt habe. Und ich habe es extra nochmal nachgeschaut, also es ist, die sind tatsächlich alle 93 im selben Jahr rausgekommen, witzigerweise.
Ja, absolutes hartes Jahr. Was denn nochmal kurz, nur mal ganz kurz zum Deutschrap
Ja.
und deutschen Hip-Hop zurück. Ich war halt mehr so diese Fraktion Studentenrapper und manche haben das ja eher ja, bösartig gemeint, also Studentenrapper oder Partyrapper oder Funrapper oder
Backpack
sowas.
Rapper.
Ja, genau. Also ich war schon eher die Fraktion, also ich habe die ganzen Hamburger Sachen ganz, ganz hart gefeiert. Also Fettes Brot hat da, war da ganz vorne dabei, ganz früh bei mir nach Fanta 4 also war dann auch Fettes Brot, Tobi und das Bo, die ganze Mongo-Clique rund um Samy Deluxe, der mit Dynamite Deluxe vor angefangen hat. Wir haben auch diese Eimsbusch-Tapes, die es gegeben hat, in diversen Mailordern irgendwie bestellt und dann untereinander getauscht, wo auch Freestyle-Raps drauf waren, Live-Mitschnitte irgendwie drauf waren, Versatzstücke von anderen Dingen irgendwie drauf war. Und dann auch teilweise so, ja, auch Main Concept war auch so ein Ding, was wir dann relativ früh schon irgendwie gehört haben. Ein Freund von mir war großer Fan von RAG, die ich auch
Oh ja,
wirklich
stimmt.
wirklich geil fand, was die einfach dann wieder sehr textlich sehr verspielt waren. Also dieses Kopfsteinpflaster etc.
Genau, das war
war
doch dieses Kopf,
Stein,
Stein, Pflaster,
Pflaster.
ne?
Genau,
So, genau,
ja. Das auf alle Fälle. Und
Wobei ich die Hamburger Konsorten da schon dann noch eher wieder ein bisschen gefühlt habe.
Okay, ja.
Also, das war dann schon. War jetzt dann für mich auch nicht so richtig Backpack-Rap, wenn also Samy Deluxe war auch schon
Das
seinerzeit
stimmt,
irgendwie
ja.
voraus,
Also
also das war schon.
diese Studenten oder Backpack-Rapper waren dann vielleicht auch eher ein bisschen in den Münchner, also
Ja, genau.
Blumentopf und 1-2 vielleicht noch, die zwar
Ja,
wieder Hamburg
wobei
sind,
die
aber
lustig waren. 1-2 war immer
1 so
sehr, sehr funny.
unfassbar. Also
Ja, genau.
Dende Mann Daniel LaRusso, das ist auch so einer dieser Rapper, die du halt sofort in der Stimme überall in jedem Feature-Track irgendwie rausgehört hast. Und ich habe das irgendwie geliebt. Zum Beispiel K2, den Track wirst du kennen, wahrscheinlich
Den kenne ich auch, ja.
den großen Hamburger Track, wo gefühlt jeder Hamburger dabei ist, und Falk noch dabei ist, und Dende in diesem absolut geilen Kuhkostüm auf der Schaukel sitzt und dort während der Schaukel da seine Lines droppt. Ja. Und halt
Die haben ja
wirklich.
sowieso früher immer relativ viel so zusammen Videos auch abgedreht. Ich glaube, das ist doch auch ein 1-2-Lied, wo die da dieses Talkshow-Setting haben,
Ja, klar,
ne?
das war Hand aufs Herz. Ja,
Genau, Hand aufs Herz,
die erste
richtig.
1-2-Single Auskopplung, also die aus dem Album Gefährliches Halbwissen, die Single-Auskopplung. Ich glaube, davor
Genau,
schon
so
die
war das
EP
nämlich.
mit
Da
Ich
weiß
so
ich noch, dass
erstmal.
Icy Ice noch so ein Air Max in die Kamera so hochhält, so als er dann irgendwie bestürmt wird von irgendwelchen Leuten.
Ja, genau.
Ne, fand ich damals schon immer sehr, sehr
Ja, ja,
witzig, ja. Ja,
ja.
die hatten immer so einen ganz bestimmten Wortwitz, fand ich. Dendemann, also einfach ein super Schreiber eigentlich, also so, ne? Der hatte ja auch immer, ja, der hatte immer so Wortklaubereien da halt und man hat musste teilweise, oder ich habe das dann gemacht, dass ich das dann halt so zwei, drei, vier, fünf Mal hintereinander nochmal gehört habe, um dann zu checken, was er da eigentlich genau wollte.
Ja, genau.
Also schon auch sehr, sehr prägend. Die konnte ich mir dann schon eher geben. Also Das passte dann schon für mich eher. Witzigerweise haben wir hier in Gütersloh wir haben ja hier einen, ja, eigentlich den Backpack-Rapper schlechthin, und zwar Lars, Lars MC oder Lars Unlimited, wie er früher hieß. Mittlerweile ist er ja im Schreiberteam von diversen Popgrößen in Deutschland tätig. Der ist auch durch die Gegend getingelt. Ganz viel. Der war zwischendurch auch mal bei Er ist guter Junge. Und dann war er, dann hat der viel für Shindy auch geschrieben. Und mit dem zusammen haben, oder er hat unter anderem bei uns im Jugendzentrum schon so ein bisschen rumgefreestylt. Der hat ja auch mit Freestyle irgendwie angefangen. Ja, genau. Und war auch Teil dieser legendären Truppe, die sich Stammtisch nannte. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gehört hattest.
Nee, gar nicht. Sie sind tatsächlich an mir
Ja,
dann vorübergegangen.
genau.
Es gibt
Ja, das war
aber
so
eine österreichische Crew, die heißt der Stammtisch. Also.
ein. Ja, keine Ahnung, ob die sich damals connected haben, aber genau. Er gehörte auf jeden Fall diesem Stammtisch an, und der kommt auch hier aus Gütersloh. Und mit dem habe ich auch letztens noch ein Video gesehen. Und ja, Shoutout an Lars, ne?
Ja, und wo ich schon gerade Österreich erwähnt habe, es gab auch, gibt auch, die Szene ist natürlich in Österreich um das Zehnfache kleiner wahrscheinlich, aber es gab trotzdem schon sehr früh, auch Anfang der 90er, erste Rap-Crews, die es jetzt teilweise noch immer gibt. Also Texta ist die größte, die auch dann in Deutschland bisschen Erfolg hatte, mit einigen Videos auf MTV zu sehen war und auf Viva zu sehen
Ja.
war. Sprachbarrieren sei da genannt, wo halt wirklich Österreichisch und Deutsch quasi vermischt wird und erklärt wird, wo den Deutschen dann erklärt wird, was jetzt die österreichischen Wörter bedeuten.
Ja, du
Und
hast natürlich jetzt in dem Zusammenhang die erste allgemeine Verunsicherung vergessen, die natürlich auch ganz groß war, muss man sagen.
ja, wobei ich weiß, was du meinst. Die hatten mit Alpenrap einen sehr frühen Rap-Track und
Ja, genau.
auch eher einen sprechgesangartigen Stil. Da muss man Falco jetzt auch noch nennen,
Ja.
wobei Falco sich selbst nicht als Rapper gesehen hat. Aber trotzdem kann man Falco als Hip-Hopper bezeichnen, so, oder so als im Ursprung als Hip-Hopper bezeichnen, auch wenn er jetzt nicht irgendwie aus der Hip-Hop-Szene kommt, aber er hat sich das Sampling irgendwie angenommen und hat auch seinen Singstil, diesen Sprechstil, das kann man schon als Sprechgesang, als Rap bezeichnen. Er
Krass.
verwendet auch Samples in seiner Musik.
Ja,
Da
gab's
könnte man ihm
vorher auch
schon
nicht.
attestieren, dass er der erste österreichische Rapper war. Und es gibt auch eine legendäre Aufnahme von einem österreichischen Radiosender, wo er quasi Rapper's Delight mehr oder weniger auf Deutsch freestylt. Also hat das in einer Sendung auf Ö3 damals, da gab es eine Jugendsendung auf einem der österreichischen Sender, wo er zu Gast war und dann über den Beat von Rapper's Delight, das dann, ich weiß nicht, wie spontan es war, aber zumindest den Text auf Deutsch übersetzt hat und dort eben wirklich gerappt hat und auch dieses Aha,
Ja,
verwendet hat.
okay.
Und das ist dann, glaube ich, anlässlich seines Todestags oder Jubiläum des Todestags dann, ist das dann wieder veröffentlicht worden auf einem anderen österreichischen Radiosender, FM4. Und ich habe das konnte man dann damals auch irgendwie auf der Website von FM4 downloaden, diesen Track. Ich habe den irgendwo, habe ich den noch.
Als MP3 irgendwo auf dem USB-Stick, wie man das so gemacht hat.
Ja, genau. Ja,
Damit
und
man die
ERV,
Sachen.
die erste allgemeine Verunsicherung, kann man auch, sagen wir so, sie haben sich mit Rap beschäftigt. Es gab den Track Alpenrap auf dem legendären Spitalo Fatalo Album. Auch Banküberfall kann man
Genau,
daher
Banküberfall kennt man natürlich, ja.
nehmen, wo auch
Gibt's ja eigentlich noch?
die ERV hat es sporadisch noch gegeben, dann bis vor ein
Ja.
paar Jahren auch noch Alben veröffentlicht. Allerdings müsste lügen, ich glaube, die haben jetzt wirklich schon ihre Karriere beendet. Wobei Thomas Spitzer, einer der beiden quasi Urgesteine, der die ganze Musik geschrieben hat, noch immer Musikproduzent ist und immer noch Musik produziert, teilweise mit anderen österreichischen Artists. Und ich meine, es gab dann mal eine Abschlusstour oder so ein Weihnachtskonzert von der ERV. Ja.
Ja, die waren für mich immer so als Kind oder Jugendlicher immer präsent, weil die gefühlt in jeder Hitparade aufgetreten sind hier in Deutschland. Also
Ja.
oder bei irgendwelchen Musikshows war, hieß es dann immer hier EAV, Banküberfall. Und daher, ich habe die immer so ein bisschen in der Ecke von Klamauk so ein bisschen verortet.
Ja.
Aber
Ja, also
du,
definitiv
ja.
eine Klamauk. Aber hinter diesem ganzen Klamauk war dann schon auch oft auch nicht nur
Ja, also
sozialkritische
wahrscheinlich auch
Sachen,
alles
sondern auch.
begnadete Musiker, so ähnlich wahrscheinlich so ein bisschen wie Helge Schneider hier in Deutschland.
Ja, das schon. Das war auch immer sein sehr viele Dinge mit Augenzwinkern dabei, dass es nicht nur reiner Klamauk war, sondern auch sich oft auch auf reale Dinge bezogen hat, wie der Burli mit den drei Urli, mit den drei Ohren, der dann eben von in der Tschernobyl-Krise irgendwie quasi entstanden ist, dieser Track. Also da ist auch schon ein bisschen Sozial- und Gesellschaftskritik auch noch irgendwie immer mitverpackt gewesen bei der ERV, der vielleicht ja manchmal ein bisschen versteckt ist und dann nicht so rübergekommen ist, wie sie das vielleicht gemeint haben, aber ja. Gerade in der Nachbetrachtung erkennt man das dann schon ganz gut. Es gab noch eine andere legendäre österreichische Rap-Crew, das war der erste deutschsprachige oder zumindest der erste österreichische Release war von Schönheitsfehler, eine Wiener Crew, die zum Teil aus Gastarbeiterkindern bestand und auch ein, zwei Tracks immer auf Kroatisch gerappt haben. Der Druga Generacija zum Beispiel. Wo es darum
Also so
geht,
ein
dass eben
bisschen
schon
das
die.
Pendant zu Advanced Chemistry.
So ein bisschen, ja,
So
genau.
ein
Da ging es
bisschen,
darum, dass sie
ja.
die dritte Generation sind und ja schon in dritter Generation hier sind. Genau. Und die
War ja bei
haben.
euch dann auch auf jeden Fall ein bisschen was los.
Ja, definitiv. Also es gab definitiv in Wien eine Szene auch in Linz eine große Szene. Texter kommen aus Linz und Flip, der quasi Mastermind von einem Texter, der auch die meisten Dinge produziert hat und hat auch mit Tonträger Records ein Label, wo zahlreiche andere österreichische Artists released haben und auch heute noch immer releasen. Also Texter gibt es nach wie vor, die bringen heuer wieder ein Album raus. Sind mittlerweile dezimiert auf drei Leute, die waren mal zu fünft. Haki ist leider schon gestorben vor ein paar Jahren.
Oh,
Und
okay.
Skero ist ausgetreten, hat sein Solo-Ding gemacht, war auch, hatte so einen Sommerhit in Österreich mit Kabinenparty. Ich weiß nicht, ob es dann nach Deutschland geschafft hat damit, aber ich glaub eher nicht.
Also wenn, dann
Aber
ist es an mir vorbeigegangen,
ja,
aber
war so eine Beiler-Funk-Nummer, wo er sich auch textlich viel gespielt hat mit diesen vielen Slang-Wörtern. Absoluter, wenn du das mal hörst, absoluter Sommerhit, kann man auf alle Fälle hören.
Musst du mir mal zukommen lassen.
Ja, gerne.
Dann werde ich da auf jeden Fall, werde ich da auf jeden Fall mal reinhören. Genau, also wie gesagt, ich hatte es ja eben schon mal gesagt, so die 90er waren so Hip-Hop-mäßig auf jeden Fall auch sehr, sehr prägend für mich. Und neben dem ganzen Deutschrap war ja auch immer so ein bisschen die Frage, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber es war ja diese Zeit von wegen East Coast oder West Coast Rap.
Ja, das war dann.
Da auch natürlich legendär Tupac mit
Mit
und
Biggie.
versus Biggie. Ich war übrigens immer eher Team Biggie, muss ich sagen. Ich habe
Ja, ich auch.
Tupac nie so richtig gefühlt. Der war mir immer ein bisschen zu drüber. Ich mochte irgendwie das Gehabe von ihm auch nicht. Ja, auch. Ja, mit der Musik konnte ich nicht so richtig was anfangen. Ich bin schon immer eher so ein Typ gewesen, der Beat musste immer gut knallen.
Ja, genau, das war diese
Also,
klassischen East
ja.
Coast Beats, die auf verstaubten Jazz-Samples oft basiert haben,
Genau,
waren da auch eher
und das musste.
mein Ding.
Ja.
Wobei es schon einige West Coast Tracks gab, die ich auch irgendwie gefeiert habe. Also die späteren Dr. Dre Sachen oder auch es gab auch
Genau,
ein.
also Cypress Hill ist ja auch
Richtig.
West Coast und
Ja.
genau, Snoop sowieso,
Ja.
Dre ist ja klar, aber wie gesagt, aus dieser ganzen Riege von Künstlern, also Tupac weiß ich auch nicht. Irgendwie war der Typ unsympathisch, fand ich. Aber nun ja.
Aber das war auch bei uns so ein Thema, auch bei, da waren wir noch, glaube ich, wahrscheinlich viel zu jung, das alles zu verstehen, aber also damals waren unsere Englischkenntnisse vielleicht nicht allzu gut. Wir haben das halt oft, haben wir dann viele von den Ami-Rap-Sachen gehört, weil es der große Bruder von einem Freund gehört hat. Und wir haben dann das quasi dann auch so ein bisschen, dann war dann überlegen, okay, welches Hosenbein muss ich jetzt aufschlagen, das rechte oder das linke? Was ist jetzt bei LL Cool J? Der hat aber auch ein Hosenbein oben, und aber auf dem Wu-Tang Clan Album, da
Ja.
sind auch Leute mit einem Hosenbein hochgeschlagen.
LL Cool J kommen wir gleich noch zu.
Ja,
Ja.
ja. Und das war auch so ein bisschen, und da war halt wirklich, gerade zu Beginn, so mit 12, 13, war da viel Nachahmung quasi von den großen Brüdern dabei, die da schon irgendwie mehr Ahnung von hatten, und auch ein
Ja, man wurde, wie es jetzt halt so heißt, geinfluenced,
geinfluenced, ja,
natürlich.
genau. Ja.
Genau,
Also
das
ich habe
gab
mir
es dann
damals
halt
zum Beispiel
früher.
das Ice-T-Album gekauft, das ich glaube,
Power.
Home Invasion Album.
Home Invasion,
Home
okay.
Invasion.
Ja.
Und habe dann natürlich auch nicht allzu viel verstanden, aber fand das schon irgendwie ganz cool, weil da halt irgendwie, da gibt es ja dieses Public Service Announcement, das Intro, wo er dann wirklich die Schimpfwörter aufzählt, die dann irgendwie vorkommen
Ja, stimmt, ja.
im ganzen Album. Und dann gibt es auch den Track Race Wars, den ich am Anfang irgendwie verstanden habe, da geht es um Autorennen.
Ja.
Weil, ja.
Ja, aber wie das dann halt so ist in dem Alter, ne?
Ja, genau. Ja.
Irgendwie schnappt man es auf. Aber der, ja, Power habe ich viel gehört von Ice-T. Auch ein legendäres Album. Erinnere ich mich immer sehr gerne auch an das Cover zurück. Wie er da in der Mitte steht mit noch einem Typen und noch so einer Gangsterbraut. Und von
Ja,
vorne
mit der
sind
Uzi
die
ist das
einmal
das?
abgelichtet, ganz normal. Und wenn man die CD umgedreht hat, dann hat man gesehen, was die hinterm Rücken haben, und dann hatten die halt alle drei fette Knarren.
Ja,
Ich glaube,
genau.
das eine war, glaube ich, eine Kalaschnikow oder sowas,
Ja, oder eine
wenn
Uzi
ich
auf alle
mich
Fälle wahrscheinlich in der Zeit.
genau, eine Uzi war auf jeden Fall auch mit dabei, und da wusste man dann schon so ein bisschen, in welche Richtung das geht, aber verstanden habe ich da ehrlich gesagt auch nicht viel. Ich glaube, irgendwann kam dann auch kurz danach schon Body Count, ne? Von
Ja, genau. Body
Ice-T.
Count war auch sowas, was wir irgendwie
Ja.
dann auch gefühlt haben, weil das dann schon so mehr in die Gitarrenrichtung ging und wir damals eigentlich immer schon, also
Genau,
ich für meinen Teil immer schon querbeet gehört habe. Ich hab irgendwie meine musikalische Sozialisation hat irgendwie mit Queen angefangen, und aber genauso mit ERV als Kind, und mit Mike Krüger
natürlich,
Platten
ne?
teilweise.
Den Nippel durch die Lasche ziehen, ne?
Richtig, richtig. Und mein Gott, Walter, also
War
da war.
bei mir auch so, aber ich habe tatsächlich diese ganzen Rock-Sachen oder ja, Punk-Geschichten eher so habe ich eher ausgelassen. Also 80er Jahre Glam-Rock oder sowas war auf jeden Fall, ist super geil, natürlich, aber alles, was da so danach kam, diese ganzen Crossover-Geschichten, die dann in den 90ern ja auch super aus allen irgendwie, aus allen erdenklichen Ecken auf einmal plötzlich da waren. Hier und da konnte ich mal mit einem Lied was anfangen. Also groß war natürlich dann hier so Sachen wie Limp Bizkit oder sowas, ne?
Ja.
Die dann auch mal irgendwie mit, oder Fred Durst macht irgendwie was mit Method Man oder so.
Genau.
Sowas konnte man sich dann da schon irgendwie mal anhören. Aber so richtig gefühlt habe ich diese ganzen Gitarrengeschichten irgendwie nicht. Aber ich habe auch schon, also so kreuz und quer alles durchgehört, klar, so Queen oder sonst irgendwie was. Da weiß ich noch, wie ich so als Dötz da in irgendeiner komischen Tanzschule zu We Will Rock You auf dem Knie war und da irgendwie rumgestompt habe. Ich weiß gar nicht warum, ich war gar nicht eingeladen, aber man hat schon irgendwie alles auch ein bisschen gehört, aber so das meiste war dann schon natürlich auch Hip-Hop, ne? Was einen dann so
Genau, auf das
täglich
wollte ich auch kurz
begleitet
hinaus.
hatte, ne?
Also, es war dann auch bei mir so diese Rap-Sachen natürlich irgendwie beeinflusst, eben von den größeren Jungs aus der Nachbarschaft oder den großen Brüdern und Cousins von anderen Leuten, wo dann auch eben Bodycount dann vorkam, und dann irgendwie ist es dann von Bodycount zu Rage Against the Machine gegangen, zumindest bei mir, die ich immer noch auf meinen Mount Rushmore der meiner Musikhelden meißeln würde.
Gut, wenn Killing in the Name kommt, dann kannst du, glaube ich, alle Türen abschließen, und dann läuft die Luzi schon. Die sind natürlich auch legendär. Also, wie
Genau.
gesagt, so vereinzelt konnte ich da ein bisschen was mit anfangen, aber ich war eher immer so, es musste bouncen, immer
Ja.
sehr gut.
Ja.
Deswegen Auch eine große Zeit des Hip-Hop für mich auch, natürlich dann die 2000er. Ich glaube, so gefühlt war natürlich dann auch, ja, wenn R&B irgendwie dann mit dabei war, war das dann natürlich dann auch so, ja, ich sag mal, der jetzt, jetzt gerade muss man, sind wir ja wieder in so einer Phase, wie mache ich es denn jetzt mit den Künstlern? Cancel ich die jetzt komplett weg oder kann ich die irgendwie von ihren Kunstwerken irgendwie trennen? Und
Ja, kann
da
ich
haben wir ja so,
nachvollziehen.
ne, da haben wir ja so Kandidaten, so wie R. Kelly oder Puff
Puff
Daddy
Daddy.
oder ja, Kanye oder mit Kanye West konnte ich irgendwie auch nicht so richtig was anfangen, ehrlich gesagt, weil das ist auch schon wieder so, das war ja auch immer viel dieses Conscious-Rap-mäßige, so, da ist er ja viel, hat er ja viel mitgemacht. Zumindest
Anfangs
die ersten
zumindest College
Alben,
Dropout Phase.
genau, ja, genau. Wie gesagt, so diese Phase war auf jeden Fall auch richtig gut, wenn dann so Bands wie Drew Hill oder sowas um die Ecke kamen und man dann noch so richtig schön grün hinter den Ohren in der Disco stand und gedacht hatte, man ist jetzt die coolste Socke. Das war auf jeden Fall auch sehr, sehr prägend. Und da hatte ich zu der Zeit auch einen Führerschein natürlich dann schon irgendwie. Und ja, es gab ja nichts Schöneres, als die Fenster runter zu machen. Und jetzt erzählt mir hier nicht, dass das nicht so war für alle, die ein Auto in der Zeit hatten und eine fette Anlage, das musste richtig ballern. So,
Natürlich.
ne? Und wenn das nicht ballerte, dann war das auch keine vernünftige Anlage. Ich hatte einen Kumpel, der war zu der Zeit so ein bisschen verrückt und da konnte man nicht im Auto sitzen. Der hatte irgendwie, das Auto bestand nur aus Basswoofern und sonst irgendwelchen Endstufen und keine Ahnung was. Und der hatte schon irgendwie so DVD-Displays im Auto und so. Und ja, war eine herrliche Zeit. Also musikalisch war das auch, ja, war ein Traum
Ja,
tatsächlich für mich.
ich war dann so in den frühen 2000ern, war ich so ein bisschen bei den Deutschrap-Sachen draußen, weil das eben dann für mich nicht mehr deutscher Hip-Hop war, sondern Deutschrap. Da ist mein Hot-Take vielleicht
Ja, ja,
zu
ja.
dem Ding oder den Unterschied, den ich sehe vom deutschen Hip-Hop zum Deutschrap, war für mich so der einschneidende Punkt war für mich so ein bisschen das ganze Berliner Ding, also Sido und die Sekte, diese ganzen Sachen, wo für mich quasi Deutschrap angefangen hat und deutscher Hip-Hop aufgehört hat. Zumindest
Ah, I
weil
see you.
unter deutschem Hip-Hop versteht man halt so das, was so quasi Torch irgendwie so zu Beginn der deutschen Hip-Hop-Szene als dogmatisch versteht man hat die vier Elemente, so wie es auch im Teil der KRS-One gepreacht hat. Du hast die vier Säulen des Hip-Hop, du hast Breaking, DJing, Graffiti und MCing. Das sind so die Säulen des Hip-Hop und man musste auf einer Jam halt quasi alles dabei haben. Das kommt auch in dem Buch sehr gut drüber. Das wird dann so wirklich erzählt in der Schule von 93 quasi. In dieser Erde war es quasi, musste jeder freestylen können und im Cypher stehen und freestylen und man musste da breaken und du konntest halt nicht einfach nur rappen und da musstest du halt wirklich alle Säulen irgendwie leben und das hat Torch sehr, sehr dogmatisch vor sich hergetragen, weil er das eben aus Amerika so gesehen hat und so übernommen hat. Und dann gab es eben so quasi ich würde sagen, Aufstände, aber es gab so ein bisschen so eben dann die Crews, die das dann irgendwie meinten, so, ja, nee, wir rappen halt jetzt einfach nur irgendwie und wir haben jetzt nicht mehr diesen dogmatischen Ansatz und müssen jetzt gar nicht irgendwie, haben jetzt nicht viel mit Graffiti und mit Breakdancing irgendwie am Hut, sondern wir rappen halt irgendwie. Und dann war so diese Phase für mich so, wo dann die Agro Berlin irgendwie groß geworden ist, wo dann ich sage, nennen sie das einfach deutsche Gangster-Rap-Phase irgendwie da
Ja.
auch medial alles irgendwie übernommen hat und so die Hamburger verdrängt hat und diesen deutschen Conscious-Rap und deutschen Hip-Hop in meinen Augen dann einfach verdrängt hat, auch aus der medialen Berichterstattung teilweise, mit dem ich dann wenig anfangen konnte, weil was willst du mir über Ghettos in Deutschland erzählen, irgendwie, weißt du, das war irgendwie, klar ist Berlin vielleicht ein bisschen manchmal ein hartes Pflaster oder Frankfurt, aber hey, komm, irgendwie, ich Ich komme aus einer Kleinstadt mit 6.000 Einwohnern. Da gibt es kein, was willst du mir über das Ghetto erzählen? Da, da kann ich nicht mit relaten. Das ist, ja. erzähl mir, mach coole Wortspiele, ja. Mach einen coolen Beat, mach irgendwie lustige Sachen und irgendwie, ja. Aber hey, was willst du mir mit Ghetto da jetzt kommen und mit wie hart dein Leben ist in Deutschland? Ja, klar, komm. Also, Ghetto ist für mich Compton gewesen und Ami-Rap irgendwie, das war weit weg, aber das war halt irgendwie für mich authentisch und jetzt bin ich natürlich, wie gesagt, nicht in Berlin aufgewachsen, vielleicht war das auch dort authentisch und in Frankfurt, aber irgendwie konnte ich damit irgendwie nicht mehr relaten und dann hat für mich so ein bisschen diese, das war schon mit Savas teilweise auch, Savas habe ich, King of Rap habe ich dann irgendwie schon gefeiert, aber so Pimpelige und LMS war sowas, was mir ein Freund aus München gezeigt hat, der hatte die 7-Inch, glaube ich, die original 7-Inch, wo LMS drauf war. Und das haben wir dann zu Hause bei mir gehört auf dem Plattenspieler. Und ich konnte das irgendwie, ich also einerseits fand ich es irgendwie geil, weil ich gesehen habe, was er macht und wie er das macht, war schon gut. Und dass er rappen konnte, habe ich ja sofort erkannt bei Savas. Und dass da alles irgendwie passt und dass das was komplett Uniques ist. Aber den Inhalt konnte ich halt damals schon irgendwie nicht so, da bin ich nicht mitgegangen, weil ich mir dachte, ja, okay.
Ja, ich sag mal, inhaltlich ist LMS und Pimp Legionär ja jetzt auch eher... ist ja eher schwierig.
Eben. Naja, und das, deswegen, für mich war es eben das damals schon irgendwie schwierig. Ich habe dann halt eher so Sachen wie Blumentopf irgendwie gefeiert und habe es dann auch nicht cool gefunden, dass er jetzt irgendwie jetzt Dr. Denzel schwul bezeichnet, nur weil er jetzt nicht der harte Macker ist. Was jetzt natürlich auch jetzt so im Nachhinein, das ist auch eine Rolle,
die er ja selber auch nie.
Es ist auch eine Rolle, die er da irgendwie spielt und es war halt auch eine bewusste Provokation, genauso wie es bei Eminem eine bewusste Provokation war in seiner Slim Shady Charakterrolle. Das konnte ich allerdings noch mehr abstrahieren, weil es ja immer schon so quasi auch von Eminem vorgelebt wurde. Slim Shady ist so seine Rolle, die er spielt, der darf alles. Und dann gibt es halt Eminem, der so der und Marshall Mathers, also seine drei Personen eigentlich in Wahrheit, Eminem der Rapper und Marshall Mathers die echte Person und Slim Shady so der Mr. Hyde zum Dr. Jekyll quasi so ein bisschen ist. Und das habe ich bei Savas eben nicht gesehen. Savas war für mich so quasi, im Nachhinein habe ich es erkannt, aber dass da halt viel Rolle auch dabei war, die er dann gespielt hat oder eingenommen hat, einfach weil das seine Nische auch dann war, die er erkannt hat. Und im Nachhinein habe ich dann auch solche Dinge wie Fedehandschuh mit Kreuzfeld Jakob, habe ich auch viel später gehört und gefeiert. Das war so, glaube ich, einer seiner ersten Feature-Parts, glaube ich, wo er auch...
Genau, ich glaube, das war sogar sein allererster, meine ich, ja. Ja, also ich konnte mit wo du Eminem jetzt irgendwie angesprochen hast und bei ist bei Savas ähnlich. Die haben, also bei Eminem ist es noch ein bisschen extremer bei mir, der hat mich nach dem zweiten Album dann eigentlich schon direkt fast verloren. Also nach Slim Shady LP und Marshall Mathers LP war dann, ich habe dann irgendwann festgestellt, so okay, alles klar, du kannst rappen, so technisch ist alles gut. Ne, musste ich jetzt gar nicht mal mehr beweisen, aber das zieht er ja bis heute irgendwie durch und deswegen war es dann irgendwann für mich ein bisschen langweilig. Und bei Savas war es auch so, beste Tag meines Lebens, habe ich total abgefeiert, mache ich auch heute noch, höre ich auch heute noch. Und dann gab es ein Remix-Album mit Die besten Tage sind gezählt, wo er mit verschiedenen Künstlern zusammen seine Lieder sozusagen nochmal neu aufgenommen hat von Der beste Tag, nur, ja, das war halt so ein komplettes Remix-Album, übrigens auch total underrated, ich weiß nicht, ob es das bei Spotify gibt, müsste eigentlich, da gerne mal reinhören unbedingt. Was es leider bei Spotify nicht gibt von Savas, ist nur noch 24 Stunden, ich weiß nicht, ob du das Album kennst?
Nee.
Das ist mit Illmatic zusammen gemacht worden. Das ist, das haben die in 24 Stunden geschrieben.
Ich glaube, irgendwo habe ich es mal gelesen.
Gibt es auf YouTube auf jeden Fall alle Tracks. Zum Totlachen, wirklich. Es ist einfach so zum Totschießen witzig, weil die da ganz viel spitten. Das heißt also, spitten ist ja so eine Art von Rap, wo eine Line doppeldeutig genutzt wird.
Ja.
Und Wirklich super lustig, müsst ihr euch mal geben. Ja, dafür konnte ich dann zum Beispiel auch wieder mit dem ganzen Frankfurter Kram auch nicht ganz so viel anfangen. Also Rödelheim-Hartrhein-Projekt war so, ja, weiß ich nicht. War jetzt nicht ganz so, war auch nicht so ganz meins irgendwie. Also, und ja, da bin ich dann eher so ein bisschen bei diesem Berliner Rap auch hängen geblieben. Das habe ich mir schon irgendwie alles gegeben. Was ich gar nicht so gehört habe, ist Bushido zum Beispiel. Das habe ich gar nicht gefühlt irgendwie.
Ja,
Weiß ich auch gar nicht
da war
warum.
ich auch komplett aus. Also alles,
Da war ich
was so
komplett raus.
auch.
Wer mich wieder mal dann sehr, sehr oft zum Schmunzeln gebracht hat, war der gute Kollege. Weil der wieder mit dieser ganzen Wortspielerei da irgendwie um die Ecke kam. Inhaltlich natürlich auch so zum Teil ziemlich fragwürdig, aber da fand ich das schon auch immer wieder faszinierend, was man so mit Wörtern anstellen kann. Und der hatte ja auch oder hat ja auch bis heute, glaube ich, so einen Stellenwert, was die Vergleiche angeht. Es ist ja auch wirklich, da kommt man ja in 1000 Jahren irgendwie nicht drauf. Das habe ich dann noch eine ganze Zeit lang gehört und dann war es irgendwie plötzlich aus, irgendwie mit deutschem Hip-Hop-Rap
Das
für
war
mich.
dann auch schon die Phase, wo der Deutsche mich verloren hat. Also Bushido, Kollege, nicht
Urlaub, genau.
Farid Bang und diese ganzen Sachen. Das ist alles für mich so ein Mischmasch gewesen, die ich irgendwie überhaupt nicht mehr verfolgt habe, weil ich mir immer wieder mal so Fetzen aufgeschnappt habe und mir gedacht habe, okay, nee, das ist einfach nicht mehr meine deutsche Hip-Hop-Welt irgendwie. Hab dann sporadisch noch die Sachen von alten Helden quasi gehört, die dann irgendwie wieder neue Sachen gemacht haben. Spex hat er zum Beispiel, den haben wir noch gar nicht angesprochen, hat auch immer wieder neue Tracks mal rausgebracht. MC René feierte dann auch ein Comeback und hat ja auch wieder ein paar Alben rausgebracht, die ich auch gut finde. Und generell muss man ja auch ein bisschen sagen, dass das so schön es ist, dass die alten Leute noch Musik machen. Mit den alten Leuten meine ich jetzt eben die Leute aus
Die
der
Königsklasse.
die Königsklasse quasi, genau. War das auch immer so ein bisschen Ding, okay, natürlich will ich reminiscen und mich erinnern an die gute Zeit, aber es ist dann halt auch irgendwie manchmal gut, die 27. Back in the Day-Nummer muss ich jetzt dann auch nicht mehr hören.
Nee, genau, das ist.
Rap ist halt ein junges Ding irgendwie für junge Leute irgendwie. Das war immer so ein bisschen rebellieren, Aufstand einerseits gegen die Alten, gegen die Grauen da, gegen die da oben und irgendwie gegen die Maschine. Und jetzt sind wir jetzt auch in einem Alter, wo wir dann wahrscheinlich schon eher Teil der Maschine sind, gegen die da
Ja, ganz
revolutioniert
sicher
wird oder
sogar.
rebelliert wird von den Jungen. Und da muss ich auch diese ganzen Cloud-Rap, Mumble-Rap-Sachen auch gar nicht mehr verstehen, weil die einfach nicht für mich gemacht sind.
Da
Ich
bin ich auch
darf sie aber
raus.
auch
Also,
scheiße finden, muss ich
ja,
jetzt sagen.
genau.
Also,
Ich glaube, wir sind jetzt auch in einem
aber.
Alter, wo wir das einfach nicht mehr, ja, nicht mehr verstehen müssen, fühlen müssen. Deswegen, also, was heutzutage da irgendwie noch so rauskommt. Oh Mann, ey, da ist aber auch wirklich ein Murks dabei.
Ja.
Aber gut, das ist einfach jetzt nicht mehr unsere Generation, an Musik. So Ski-Agu und Konsorten verstehe ich alles nicht irgendwie.
Also,
Ich weiß nicht, was die wollen.
nicht nur, dass du das textlich nicht
Ne?
verstehst, du verstehst doch nicht, was das soll, oder?
Genau, ich verstehe einfach nicht, was es soll, aber muss ich auch nicht. Ist ja auch nicht
Ja.
schlimm. Ich will jetzt auch gar nicht der grantlige alte Mann sein. Ist ja auch alles in Ordnung. Jede Generation hat eben halt nun mal ihre Musik, die sie hat. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen das Glück gehabt, dass wir sozusagen mit Musik aufgewachsen sind, die noch Klassiker hervorgebracht hat. Einfach. Ich sehe einfach diese Musik, die jetzt so rauskommt. Das ist alles halt irgendwie so, ja. Das interessiert dann schon eine Woche später wieder niemanden mehr. Man weiß ja auch, dass die Tracks mittlerweile so Spotify-mäßig gemacht werden. 2 Minuten, 1 Minute 50, sonst
Ja,
irgendwie
das
was. Das hat ja alles irgendwie nichts mehr
man produziert
mit dem zu
für den
tun.
TikTok-Algorithmus.
Genau, es ist einfach nur Content oder Social Media Content mittlerweile. Das ist auch alles in Ordnung, es ist nun mal die Zeit, aber so, ich sag mal, für In 20 Jahren oder in 25 Jahren redet halt keine Sau mehr von Chiago oder sonst irgendwie was. Also kannst du mir nicht erzählen. Wohingegen in 20, 25 Jahren wahrscheinlich die Leute immer noch von Biggie und Tupac reden werden. Aber woran das liegt oder so, man kann es auch nicht festmachen. Es ist, glaube ich, einfach der Zeit geschuldet. Aber du, weißt du was, für mich völlig in Ordnung. Also ich kann da ganz gut mit leben.
Ja, genau. Solange es immer wieder noch solche Dinge gibt wie die Königsklasse, gehe ich mir das auch gerne immer live anschauen.
Ja, ich meine, man muss auch froh sein, dass die halt noch unterwegs sind.
Absolut.
Also man muss jetzt froh sein, das klingt jetzt so, als wenn die jetzt irgendwie, als wenn die sich da mit dem Rollstuhl da irgendwie auf die Bühne schieben müssen. Das ist natürlich Quark, aber ich habe
Aber
jetzt
Leute
gar
wie
nicht
ein
so das
David P. zum
Publikum.
Beispiel, der ein
Ja.
praktizierender Arzt ist, hat es nicht notwendig, dass er für ein Konzert nach Hamburg
Genau.
fährt. Der
Ja,
hat eine
genau. Ja,
Praxis als
das ist ein
Arzt,
super Beispiel
der ist
dafür,
ein gesettelter
richtig.
Mann mit Familie, der ja, muss das nicht machen, aber macht es einfach, weil er es liebt und weil er die Leute sehen will und weil er die Leute unterhalten will, und weil er den Scheiß einfach liebt. Und das finde ich auch gut so. Und wie gesagt, solange es solche Dinge gibt wie die Königsklasse oder zuletzt eben, ich war auch letztes Jahr oder war das schon vorletztes Jahr auf einem Konzert 30 Jahre Texter, die haben auch ihr 30-jähriges Bestehen gefeiert mit dem riesengroßen Konzert, wo sie quasi nochmal von Anfang an irgendwie mehr oder weniger die komplette Diskografie irgendwie durchgegangen sind und Tracks von ganz früher gespielt haben bis zu den neuesten Tracks und dazwischen auch, und das war das Coole, Gäste eingeladen hatten, und dann waren unter anderem Torch und Tony L dabei, die auch ein kurzes Set dazwischen dann hatten, während sich Texter dann umgezogen hat und Bühnenoutfit sogar gewechselt hat, und dann auch der Schönheitsfehler dort war, und unter anderem auch die Blumentopf-Leute. Blumentopf damals sich schon aufgelöst, aber trotzdem sind halt eigentlich, ich glaube, es waren alle da, und die haben ja auch mit Texter gemeinsam zwei Alben rausgebracht, das Kaleidoskop-Album und
Stimmt,
das TNT-Album,
genau.
und haben dann auch nochmal zum Abschluss dann wirklich erstens gefreestylt, zweitens die gemeinsamen Tracks alle performt. Also das war eine riesige Hip-Hop-Party, die hat 3 Stunden gedauert, und es waren alle glücklich da. Ich habe mit Torch vor dem Konzert gesprochen, habe Platten gekauft und Unterschrift von ihm bekommen und mich auch damals mich bei ihm bedanken können, dass er diesen Scheiß irgendwie seit 30 Jahren irgendwie am Leben hält oder macht.
Ja, muss man auf jeden Fall auch Respekt zollen, wenn man dafür affin ist, weil das musst du auch erstmal so lange durchhalten. Ich meine, der füllt ja auch jetzt irgendwie nicht jede Woche 50.000er Hallen, sondern tingelt wahrscheinlich von Hip-Hop-Show zu Hip-Hop-Show irgendwie.
Genau, oder
Aber er
legt
macht es
das
halt,
DJ auf.
genau, der legt als DJ auf und bleibt aber immer noch dran und ja, auf jeden Fall kann man da den Hut vorziehen. Du, wir sind schon ein bisschen vorangeschritten.
Ja.
War auf jeden Fall
War schon wieder ein großes
sehr,
Thema,
sehr.
wo wir viel, viel sprechen konnten.
Genau, und ich glaube, das war bestimmt mit Sicherheit auch nicht das letzte Mal, dass wir
Das denke ich auch. Es gibt
über
noch
das Thema gesprochen haben, weil liegt uns ja
Genügend
beiden auch.
Anekdoten, die wir, glaube ich, hier erzählen können.
Ja, das auf jeden Fall. Da werden wir auf jeden Fall nochmal eine separate Folge sicherlich zu machen. Wir kommen jetzt mal zu unserer Rubrik Videothek Reloaded.
Ja,
Sollen
du
wir
hast wieder
davon?
einen schönen Film mitgebracht.
Genau, ich habe einen Film mitgebracht und zwar einer, ja, ich glaube, der Filme der 2000er Jahre, der ist rausgekommen 2001, aber den wird man auf jeden Fall, ja, den kann man ganz gut in Zusammenhang bringen, nämlich mit dieser ganzen 2000er Musik. Und zwar geht es um Save the Last Dance. Ja, wahrscheinlich wird es vielen von euch was sagen. Da geht es um ja, ein Pärchen aus sozial verschiedenen Schichten. Sie ist weiß, er ist schwarz. Sie ist eigentlich Balletttänzerin, verliert ihre Mutter bei einem Unfall, muss dann zu ihrem Vater ziehen, der ja in einer Gegend lebt, wo ja die schwarze Bevölkerung viel vertreten ist. Dann kommt sie auf die Highschool oder ist es schon College? Ich weiß gar nicht. Nee, ich glaube. Naja, Schule nenne ich es jetzt mal. Und ja, freundet sich da mit den Leuten an, fängt dann wieder an zu tanzen, verliebt sich und ja, ich glaube, im Prinzip jeder, der diesen Podcast hört, der kennt auch diesen Film. Schaut ihn euch an, wunderschönes Stück Film. Gucke ich heute noch gern. Ich weiß, ich habe den letztens noch mit meiner Frau geguckt, weil ich traue es mich kaum zu sagen, aber die hatte den noch nie gesehen vorher.
Soll es geben.
Schande, 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 Schande. Ja, soll es geben, auf jeden Fall. Haben wir jetzt auf jeden Fall nachgeholt. Genau, mein Tipp: Save the Last Dance.
Ja, gibt's. Ich habe auch gerade schau grad, wo man ihn schauen kann. Also man kann ihn um 3,99 € oder 4,99 € bei diversen Online-Video-On-Demand-Services ausborgen. Wer im Besitz eines Sky-Abos ist oder Sky Go, kann ihn dort in der Flatrate quasi schauen.
Ja, macht das. Das lohnt sich. Ist ein schöner Film. Gerade wenn ihr Kinder in dem Alter habt, die so zwischen, ich will mal sagen, so zwischen 10 und 15 oder 16 sind oder so. Die können auch mit dem Film mit Sicherheit das anfangen. Passt ganz gut. Witzigerweise spielt ein Bandmitglied von Onyx damit, und zwar der Fred Rostar. Der spielt, ich sag mal, den Bösewicht.
Oh, den Antagonisten.
Wenn man denn davon Bösewicht sprechen kann. Der spielt da nämlich auch mit. Da haben wir nämlich den Callback zu Onyx nochmal dabei. Genau.
Ja, dann kommen wir eigentlich schon zu unserer tollen Silberfüchse-Playlist, Musik für Silberfüchse auf Spotify,
Genau,
wo wir
ja.
wieder unsere schöne Playlist um jeweils zwei Songs erweitern.
Richtig.
Und Os, möchtest
Und
du anfangen oder?
genau, ich fange an und zwar mit einem der Songs, keine Ahnung, also für mich glaube ich wahrscheinlich einer der Songs, den ich damals am meisten gehört habe, von Cypress Hill, Insane in the Brain, Don't You Think I'm Loco, und dann geht's tierisch ab. Ich glaube, ist ein Klassiker, kennt man, und wenn nicht, dann hört ihn euch jetzt an.
Kann, glaube ich, wahrscheinlich jeder in unserer Generation fast komplett auswendig mit rappen, denke ich mal.
Wahrscheinlich schon, ja.
Ja. Ich bleibe bei unserer Königsklasse und habe mir rausgesucht, ich habe mich schwer getan. Ich hätte so viele Rap und Rap-Tracks aus der Zeit irgendwie nehmen können. Habe mich dann aber eben für Main Concept entschieden, mit David 58P aus München, Goetheplatz. Und zwar mit dem Track Sounds fürs Auditorium, weil ich den Beat einfach unfassbar geil finde. War, glaube ich, auch einer der letzten Tracks, die Main Concept da in Hamburg performt haben. Super geiler Track. Ja,
Ja, schön, dass du den dann nochmal live hören konntest.
Nicker Banger. Ja, absolut, absolut,
Das ist ja schön.
ja.
Ja, mein zweiter Song. Ich habe mich jetzt kurzfristig nochmal umentschieden, weil eigentlich wollte ich passend zu Save the Last Dance, und zwar wollte ich da eigentlich Get It On Tonight von Montel Jordan, auch ein Klassiker,
Du
kennt man, ne?
Schmalzlocke.
Du alte Schmalzlocke, aber es wird noch schmalziger. Ich habe mich dann
Das
doch
geht?
umentschieden. 1995, da kam er raus. Und zwar von LL Cool J, Doin' It. Ich sag mal so, wenn bei dem Lied nicht irgendwie die Buchse aufspringt, dann passt irgendwie was nicht, weil dieser Song, also ich weiß nicht, was da los war, keine Ahnung, LL leckt sich so oft über die Lippen, da bin ich selbst wuschig geworden. Es ist unglaublich. Dieses ganze Video, dieses Drumherum, also sie die ganze Zeit, die da auch mit ihm telefoniert und dann er haucht und sie haucht und dann es wird nur gehaucht und geleckt und gemacht und getan. Und ein super geiles Lied, heute noch kannst du immer anmachen. Das Sample, was LL Cool J da benutzt hat, das ist ursprünglich von Grace Jones, The Jamaican Guy. Kann man sich auch mal vielleicht auf YouTube mal geben, um mal den Vergleich zu hören. Und ansonsten kann ich hier nur, wenn ihr eurem romantischen Abend was Gutes tun wollt, dann macht Doin' It an von LL Cool J.
Okay, vom romantischen Abend geht es jetzt bei mir weiter zum weniger romantischen Gebolze und Gemosche im Moshpit. Und zwar habe ich Sick of It All gepickt mit Built to Last. Hardcore-Banger von einem ganz frühen Sick of It All-Album. War, glaube ich, der erste Sick of It All-Track, den ich damals wahrgenommen habe, weil der auf einem Sampler drauf war, den es bei uns in einem einer österreichischen Multimedia-Geschäft irgendwie, entweder gab es den gratis mit, da waren auf jeden Fall 4 oder 5 so Alternative-Tracks quasi drauf, unter dem Soundtrack of Our Lives und Nada Surf und eben Sick of It All mit Built to Last. Und das hat mich sehr früh dann auch für Sick of It All sozialisiert und dass jetzt auch der Callback an Saucony Sneaks, an Rainers Shadow 6000.
Eine der wenigen Bands, die ich tatsächlich auch namentlich kenne.
Sehr schön.
Sick of It All, ja. Dann sind wir, glaube ich, am Ende angelangt für die heutige Folge. Wenn euch gefallen hat, was wir hier so machen und ihr uns ein bisschen unterstützen wollt, dann lasst auf alle Fälle mal bei Spotify oder wo auch immer dieser Podcast rauskommt, Spotify, Apple Podcast, gerne ein Abo da, genau. Bewertet uns überall bei den ganzen Plattformen. Folgt uns gerne auf Social Media, da sind wir zu finden unter silberfüchse-podcast. Und sonst schaut auch gerne nochmal bei unseren privaten Accounts vorbei. In meinem Fall ist das The Velvet OG mit Punkten dazwischen und beim lieben Sebastian.
Ja, meine Wenigkeit ist 7000 Turnschuh, Turnschuach geschrieben für die nicht österreichisch Sprechenden. 7000 Turnschuh auf Instagram. Ja, und das war's für heute eigentlich schon wieder.
Genau.
Die dritte Ausgabe der Silberfüchse ist im Kasten.
Und ja, wir haben ganz schön lange gequatscht. Und
eigentlich wollten wir, haben wir ja gesagt, nachdem wir schon die längste Folge in der Geschichte der Silberfüchse aufgenommen haben, machen wir heute die kürzeste. Ist uns nicht ganz gelungen.
Ist nicht ganz gelungen, aber ich glaube, war jetzt dem Thema geschuldet. Man kann einfach herrlich lange über dieses Thema einfach sprechen und wir sind da noch lange nicht am Ende angelangt. Aber wir machen
definitiv.
Machen wir erstmal einen Strich drunter, wünschen euch einen schönen Abend und würde sagen, verabschieden uns mit einem guten Abend.
Tschüss.